Startklar für Hydrohelden, der Hydraulik-Podcast mit Lars Benk und Andreas Klöß.
Ja, hallo zusammen. Wir begrüßen euch zu unserem dritten Podcast der Hydrohelden. Und heute haben wir was ganz Besonderes vor. Wir haben nämlich unseren ersten Gast eingeladen, den Christian Presser von MP Filtri, und werden uns heute über das Thema Condition Monitoring, Fluid Management und so weiter unterhalten. Und Christian, freut mich wirklich sehr, dass es geklappt hat, dass du heute als unser erster Gast hier bei unserem Podcast auftrittst, und würde mich freuen, wenn du dich mal kurz vorstellst und mal kurz sagst, wo du herkommst, was du machst und was so deine Aufgabe bei MP Filtri ist.
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich mitwirken darf bei euch im Podcast. Über meine Person, hast ja schon gesagt, Christian Presser ist mein Name, arbeite jetzt wieder seit November für die Firma MP Filtri.
Wiederholungstäter,
ja. Allgemein über mich, was kann man über mich großartig Spannendes erzählen? Ich sag mal, ich habe zum Background auch vor 20 Jahren angefangen, mit einer Lehre als Industriemechaniker. Bin dann auch in dem Unternehmen, dann inklusive Ausbildung, 8 Jahre in dem Unternehmen auch geblieben. In der Zeit habe ich dann auch, klar, als Industriemechaniker, somit man dort auch die Berührungspunkte mit der Hydraulik, die kommen dann während der Lehre und während der Arbeit dann auch natürlich. Und nach 8 Jahren, natürlich auch in Wechselschicht, kam dann irgendwann auch die Entscheidung für den Wechsel auch, bin weiter zu einem Hydraulik-Service-Dienstleister. Dort bin ich 6 Jahre geblieben in dem Unternehmen. Spannende Zeit, sehr, sehr interessante Einblicke auch in der Mobil- und Industriehydraulik natürlich auch bekommen. Nach 6 Jahren, beziehungsweise auch in der Zeit, hatte ich mich dann auch entschieden für eine Weiterbildung. Der Weg ging dann über eine Fernschule, dann über 5 Jahre hin zum staatlich geprüften Techniker. Und in der Zeit dann auch, also kurz bevor ich dort dann fertig war, kam dann so die ersten Berührungspunkte dann auch mit MP Filtri. Dort bin ich dann von 2018 bis 2021, muss das gewesen sein, bei MP Filtri in Deutschland dann eingestiegen als Technical Sales Manager. So die Positionen, war eine Hybridposition, kann man es beschreiben. Bin ich bei denen eingestiegen, habe dort in dem Bereich noch die ersten Schritte dann auch in der Filtertechnik gemacht und auch die Themen dann Condition Monitoring, Fluid Management dann auch kennengelernt. Und leider war dann dort 2021 Schluss. Bin dann zu einem Komponenten- und Systemlieferanten bin ich gewechselt, war dort zuständig für das Thema Aftermarket, Schwerpunkt dann auf der Filtertechnik und dann natürlich auch Fluid Management. Und ja, seit letztem Jahr November bin ich wieder zurück bei der Firma MP Filtri als Technik Key Account Manager. Und in der Position, ich sag mal, es ist sehr, sehr breit gefächert auf jeden Fall das Aufgabengebiet. Einmal wegen der Hybridfunktion kaufmännisch und technisch die Kunden dann auch beraten, macht es auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Und in der Position ganz einfach kann man auch sagen, aufgrund des großen Leistungsspektrums von MP Filtri hat man jeden Tag immer, neue Aufgaben zu lösen bei verschiedenen Anwendungen mit verschiedenen Produkten auch. Es macht sehr, sehr vielseitig und jeder Tag ist anders, kann man sagen.
Okay, es wird also super. Nicht langweilig, das ist gut.
Es wird nicht langweilig, definitiv nicht, nein.
Und hast du dann auch in den letzten 20 Jahren dann auch immer mal wieder mit verschmutztem Hydrauliköl dann auch zu tun gehabt und hast dann dadurch dann auch diesen Weg zu der Filtration gefunden, oder war das dann mehr so ein Zufallsthema, wo du gesagt hast, oh, das ist ein spannendes Thema, das interessiert mich, da möchte ich mehr drüber erfahren?
Beides, Andreas, es ist auf jeden Fall beides. Klar, natürlich kann man sagen, sauberes Öl ist immer wichtig, weil sauberes Öl brauchst du einfach, um die effiziente Funktionsfähigkeit einer hydraulischen Anlage dauerhaft sicherstellen zu können. Aber durchaus, die Filtration ist ein Teil von der Hydraulik. Und damals als, junger Techniker war die Stelle ausgeschrieben bei MP Filtri und das hat direkt dann auch funktioniert. Und von daher hat das einfach gepasst dann auch. Und so kamen dann die nächsten Schritte dann auch.
Okay, jetzt zu dem Thema Hydrauliköl. Warum ist Hydrauliköl, warum soll das sauber sein? Warum ist es so wichtig, dass Hydrauliköl sauber ist? Was steckt da dahinter? Also ich weiß es als Hydrauliker natürlich so ein bisschen, aber für unsere Zuhörer wäre es doch mal ganz spannend zu wissen, was ist denn da so wichtig und warum ist dreckiges Öl ein Problem in der Hydraulik?
Warum dreckiges Öl ein Problem ist? Es wurde eine Studie durchgeführt vor einigen Jahren von, jetzt muss ich nochmal gerade mal gucken, ich schaffe mir das auf. Das ist das Institute of Technology in Boston. Und dort in dieser Studie wurde nachgewiesen, dass 70-80% aller Ausfälle in der Hydraulik und in Schmiersystemen auf verunreinigtes Öl zurückzuführen ist. Also das heißt wirklich 70-80% von Stillstandszeiten bei Maschinen, bei der Schäden an der Hydraulik aufgekommen sind, ist wirklich auf verunreinigtes Öl zurückzuführen. Ich sag mal, deshalb ist es einfach auf jeden Fall so wichtig, dass man sich auch um sein Öl dann auch kümmert, weil verunreinigtes Hydrauliköl führt zu erhöhten Verschleißen der Maschine auch und reduziert auf jeden Fall auch die Leistungsfähigkeit auch einer Maschine. Das gerade in dem Bereich auch hinsichtlich dann auch Energieverbrauch. Das führt zu erhöhten Verschleißen im System und die zugeführte Energie, es wird noch mehr zugeführte Energie auch in Wärme umgewandelt. Deshalb sollte man da wirklich schon ein Auge auf sein Hydrauliköl dann noch haben. Ich sag mal, unterm Strich, wenn man sich mit dem Thema Fluidmanagement befasst auch und man setzt das auch konsequent um, sage ich, kann man unterm Strich Geld einsparen.
Ja, die Zahlen kann ich tatsächlich bestätigen, mit denen gehe ich ja auch immer raus zu den Kunden und würde mich mal interessieren, wie deine Erfahrung da ist. Ich habe da so eine Präsentation zum Einstieg und dann sage ich eben diesen Spruch, ne? Ich bin da mal ein bisschen vorsichtig, ich sage dann noch, zwischen 70-80% der Ausfälle in der Hydraulik sind durch verunreinigtes Öl oder entstehen durch verunreinigtes Öl. Da gucken die mich immer so ein bisschen an, wie wenn ich so ein Versicherungsverkäufer wäre. Ne? Aber das haben ja zwischenzeitlich mehrere Institute auch nachträglich noch bestätigt. Ich glaube, sogar auch große Industrieversicherer sagen das. Wie ist da die Reaktion von den Kunden, die du betreust?
Die Kunden sind in dem Thema sind schon wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Man trifft wirklich schon mal sehr, sehr selten Unternehmer oder Kunden, die in dem Thema jetzt noch gar nicht wirklich so sich damit auseinandergesetzt haben. Ich sage grundsätzlich, man merkt aktuell einen Trend am Markt. Man kann das auch feststellen. Da halt zum einen Hydrauliköl, es hat auch seinen Preis, klar natürlich, man muss auch immer wieder abwägen. Wechsle ich jetzt 1000 Liter Öl aus oder habe ich immer noch die Chance, auch was aufzubereiten? Das macht natürlich auch immer, ich sag mal, gerade von Mengen abhängig dann auch, wenn man die Kosten auch gegenvergleicht oder gegeneinander dann ausstellt. Das macht immer so den Unterschied dann in den Unternehmen dann auch aus. Das auf jeden Fall.
Jetzt gibt's ja dieses Thema Ölreinheitsklassen. Das heißt, man qualifiziert ja das Öl nach verschiedenen Klassen. Auch jede Anwendung, Proportionaltechnik oder Servotechnik hat ja gewisse Anforderungen an die Ölreinheit. Wie kannst du uns ein bisschen was zu dem Thema Ölreinheitsklassen erklären, wie die aufgebaut sind und nach welchen Kriterien da das Ganze klassifiziert wird?
Also die gängigste, die wir jetzt haben in Deutschland und in Europa, das ist die ISO 4406. So, bei den Reinheitsklassen nach dieser Norm wird mit sogenannten Codes mitgearbeitet, um die Ölreinheit mit möglichst kleinen Zahlenwerten definieren zu können. Viele Hersteller, jetzt Pumpenhersteller, Ventilhersteller, die geben Reinheitsklassen vor, an die man sich natürlich, der Endanwender, der sollte sich daran auch halten, was gerade natürlich auch irgendwo in Schadensfällen, Reklamationsfällen auch immer wieder dann direkt, dass es auch nachgehakt wird. Bei der ISO 4406 werden drei Codes angegeben. Der erste Code steht für die Anzahl der Partikel größer gleich 4 Mikron. Der zweite Code steht für alle Partikel größer gleich 6 Mikron. Und der letzte und dritte Code steht für alle Partikel größer gleich 14 Mikron. Und mit diesen Codes wird dann hier die Reinheitsklasse dann auch mit angegeben. Wir sprechen hier von 4, 6 und 14 Mikron. Also das heißt, wir beschäftigen uns mit etwas, das man mit dem bloßen Auge gar nicht sehen kann. Und das macht das ganze Thema natürlich auch, um es dem Endkunden, dem Endanwender auch wieder zu vermitteln, sehr, 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 sehr schwierig. Die ISO ist jetzt nicht die einzige Reinheitsklasse, die es jetzt auf der Welt gibt. Zusätzlich es gab, die wurden jetzt mittlerweile ersetzt, das wäre die NAS 1638 aus der USA. Die wurde jetzt durch die SAE AS 4059 wurde die ersetzt. Auch in den USA immer noch angewendet. Es gibt auch für einen chinesischen Wirtschaftsraum zum Beispiel gibt es auch eigene Einheitsklassen. Das wäre dann zum einen die GPT 14039, die sehr, sehr ähnlich zur oder identisch zur ISO 4406 ist und zusätzlich dann noch eine die GJB 420B, die identisch dann zu der SAE 4059 ist, die die NAS-Klasse ersetzt hat. Das wäre dann für den chinesischen Raum wäre das jetzt für den chinesischen Wirtschaftsraum ist dann die Einheitsklasse, mit denen gearbeitet wird. Zudem ist dann auch noch die Ghost 17216 für den russischen und eurasischen und russischen, eurasischen und indischen Raum. Da werde ich dann auch mit verwendet. Also in jedem Land oder jedem Kontinent kann man sagen, gibt es da eigene Einheitsklassen und
aber im Endeffekt
haben wir hier in Deutschland.
Ja. Im Endeffekt haben die ja alles gleiche Ziel, wirklich dann zu klassifizieren, welche Verschmutzungsgrad in dem Öl zulässig ist in einer entsprechenden Anwendung dann. Ne?
Richtig, ganz genau. Ganz genau. Und gerade sind wir in dem Bereich auch mit dabei, ich sag, also je komplexer die Anwendung dann auch wird, je komplexer auch die Bauteile dann auch werden oder aufgebaut sind auch, umso reiner muss das Öl natürlich dann auch werden, abhängig dann auch vom Betriebsdruck der Maschine, Volumenstrom, das sind alles Punkte, die da auch beachtet werden müssen.
Cool. Ja, ihr habt jetzt auf der Agritechnica letztes Jahr im November, habt ihr jetzt das neue CML 4 vorgestellt. Und das CML 4, das ist ja ein Messgerät, mit dem man auch Ölreinheitsklassen erfassen, messen kann. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen und dann übergebe ich auch direkt an den Lars für die weiteren Fragen, weil ich bin dann schon so ein bisschen raus, der ist da tiefer in dem Thema drin.
Ich habe ja auch schon eins, so ein CML4. Ich gehe da ja schon zu Kunden. Ne? Ich habe da so ein bisschen Erfahrung, okay, konnte ich schon sammeln. Aber wir lassen mal den Christian erzählen.
Ja, okay. Ja, darauf wäre ich auch noch zu sprechen gekommen, Lars, dass du schon eins hast, ja. Ja, das ist richtig. Letztes Jahr auf der Agritechnica hatten wir das CML4 vorgestellt. Das CML4, was ist das CML4? Es ist ein portabler Partikelmonitor zur Überwachung der Kontamination in Fluiden. Idee war hier auch mit dabei, das Ganze für den Benutzer auch so einfach wie möglich zu halten. Grundsätzlich, das Gerät wurde für den Service wurde es entwickelt. Es bildet natürlich die vorher genannten Reinheitsklassen alle ab und zusätzlich, weil es für den Service auch mit designt wurde, wurde auch darauf geachtet, dass die Abmessungen so klein wie möglich auch gehalten werden. Das heißt, wir sprechen hier bei dem CML4 von einem Gerät, das gerade mal nur 8,5 Kilo wiegt und insgesamt 350 mm breit ist, 350 mm tief und 150 mm hoch. Also das passt ideal in den Kofferraum mit rein. Ins Handschuhfach nicht, dafür ist es ein bisschen zu groß im Auto. Aber ich sag, es passt in jeden Servicewagen passt mit rein und kann mitgenommen werden, ja. Zusätzlich, was noch nennenswerte Punkte jetzt beim CML4? Es ist auf jeden Fall ein Gerät, was ich jetzt schon sagen kann, das einfach auch begeistert, wegen der einfachen Menüführung auch. Das ganze Gerät kann über einen integrierten, vollfarbigen Touchdisplay bedient werden. Und meiner Ansicht nach, meiner Erfahrung nach auch, ich denke mal, Lars, du kannst das wahrscheinlich auch bestätigen, ich bin sicher, du kannst das bestätigen, ist, dass das Gerät oder die Anwendung, die Bedienung von dem Gerät innerhalb von 10 bis 15 Minuten erlernt werden kann.
Das ist definitiv so, definitiv. Also ich hatte ja tatsächlich die Ehre, euch zu besuchen vor einiger Zeit und du hattest mir dann das CML4 auch vorgestellt und ich hatte mich jetzt schon irgendwie darauf eingestellt, dass wir da so eine Halbtagesschulung abhalten müssen, bis ich verstehe, wie das Ding funktioniert. Aber es ist ja im Endeffekt tatsächlich so, anschalten, Schläuche reinstöpseln, ne, mal ganz einfach gesagt, und auf den grünen Knopf drücken. Und der Rest passiert ja mehr oder weniger alleine. Ich habe jetzt tatsächlich die Woche eine Messung durchgeführt bei einem Kunden. Der hatte Probleme mit einem Ventil, das ist kaputt gegangen nach 17 Jahren, das darf dann auch mal kaputt gehen. Trotzdem habe ich gesagt, komm, ich nehme den Koffer mal mit und gehe da hin. ja, letztendlich, wir hatten Probleme, weil die Tanköffnung so klein war. Ne? Wir sind da nicht direkt reingekommen, da mussten wir ein bisschen basteln. Das hat dann noch funktioniert. Das war dann tatsächlich aber die längste Zeit, die ich daran gebraucht habe, war tatsächlich den Schlauch da reinzukriegen in die Tanköffnung. Das war ein integrierter Tank in einem Säulengestell, das war ganz spannend. Und haben dann die Messung durchgeführt, war dann nach 4 Minuten beendet und siehe da, der hat noch nie einen Ölwechsel gemacht, hat immer nur aufgefüllt und zwar relativ gut. Ne? Und ich habe dann gesagt, du, das Ding ist 17 Jahre alt, das Ventil, ne? Rausschmeißen, neues reinmachen, dann soll ich vielleicht mal den Hauptstromfilter wechseln, das wäre vielleicht schon angebracht. Ne? Also kurzum, die Messung ist super einfach und ist einfach wahnsinnig intuitiv, ne? Durch das Touch-Display, das kennen wir ja alle vom Handy. Ne? Du weißt ja eigentlich schon, wo du hindrücken musst, bevor du gedrückt hast. Also nebenher, kann ich nur bestätigen, wirklich easy.
Genau. Und das war der Ansatzpunkt bei der Entwicklung des Geräts auch, dass es jedermann erlernen kann, erlernen sollte innerhalb von 10 bis 15 Minuten und dass da keine, ich sag mal, ja, Halbtagesschulung notwendig sind, bis dann wirklich dann der Techniker am Schluss weiß, wie er das Gerät zu bedienen hat. Wie du auch schon gesagt hast, es ist sehr flexibel einsetzbar, das CML4. Es kann entweder für drucklose Systeme mit der integrierten Pumpe genutzt werden. Also das heißt, wie es du beim Kunden jetzt auch schon durchgeführt hast, es kann direkt aus dem Ölbehälter, aus einem Öltank ansaugen. Oder es ist anschließbar an einen Hochdruckkreislauf bis zu 420 Bar, ohne die Verwendung eines Druckbinders. Also das heißt, es wird dazu keine Zusatzkomponente benötigt, weil dieser Druckminderer direkt im Gerät auch schon verbaut ist. Das heißt, das reduziert auch nochmal, ja, ich sag mal, irgendwelche Gefahren dann auch, in der Hinsicht dann auch, falls dann ohne diesen Druckminderer dann ist immer auch noch wirklich ein Gerät dann auch ein Hochdruckkreislauf auch mit anzuschließen. Und das wird hier komplett auch mit ausgeschlossen, weil da halt auch irgendwo Safety First ganz oben dann auch auf der Entwicklungsliste dann auch stand.
Mhm. Genau. Wie kann man das Messergebnis des CML4 gegenüber einer Laboranalyse bewerten? Oder wie kann man das sehen? Ersetzt so ein CML4 eine Laboranalyse?
Jetzt nicht unbedingt. Ich sag mal, es ist so, die Laboranalyse, die ist meiner Ansicht nach, ist die unumgänglich auf jeden Fall, weil in der Laboranalyse, da wird das Öl dann wirklich auch auf die einzelnen Bestandteile hin dann auch geprüft. Man erhält dann mit einer Laboranalyse eine Auskunft dann auch zur chemischen Zusammensetzung des Öls dann auch. Du erhältst dann auch die Information, aus welchem Material dann auch die Partikel, die sich im Öl befinden, dann auch bestehen. Ist es jetzt Kunststoff, ist es jetzt auch Metall zum Beispiel dann auch. Also ich sage grundsätzlich, eine Laboranalyse ist initial immer wichtig, man sollte sie jedes Jahr pro Maschine einmal dann auch durchführen. Wichtig ist hier auf jeden Fall auch, die Laboranalyse ermöglicht tiefere Einblicke in das Öl auch. Es ist aber immer nur eine Momentaufnahme. Zusätzlich die Laboranalyse, die muss auch noch weggeschickt werden. Ich meine mittlerweile, Lars, wie schnell sind die Labore? Ich glaube, ein Tag, 24 Stunden ist auch möglich.
Ja, kommt drauf an, was für eine Zeit da. Ich habe so zwei, drei Tage, sage ich mal, dauert es dann schon, bis dann das die PDF dann da ist. Aber es geht ja trotzdem fix. Ich meine, wenn es brennt, kannst du ja auch anrufen und sagen, du hör mal, ihr habt da einen ganz dringenden Fall, könnt ihr die Probe mal vorziehen, vielleicht geht es dann. Aber gerade für sowas, denke ich, ist halt so ein CML4 auch hervorragend, ne? Du hast ja irgendwie vielleicht eine Vermutung, du hast Maschinenstillstand, nimmst das Köfferchen her, gehst da deine Anlage ran und wenn du dann siehst, Reinheitsklasse ist komplett oben raus und du hast von mir aus nur eine relative Feuchte von 99%, ne, dann weißt du, hast ein Problem.
Ja, richtig.
Dann sag mal, brauchst nicht 3 Tage lang warten, dann kannst du direkt schon anfangen, was zu tun.
Genau, richtig. Ganz genau richtig, ja. Und auch nochmal hinsichtlich der Aussage ist, dass die Laboranalyse eine Momentaufnahme ist, hast du auch die Möglichkeit, mit dem CML4 den Zustand deines Öls über einen längeren Zeitraum auch zu überwachen. Das heißt, du kannst die Messdauer pro Messung und auch den Messintervall kannst du nach Belieben kannst du den auch einstellen. Das heißt, du kannst auch über mehrere Stunden, über einen Tag, über eine Woche die Messung dann auch mit durchführen und so dann, ich sag mal, über die Maschine, über die Hydraulik dann einen kompletten Film dann auch mitschreiben, statt nur diese Momentaufnahme jetzt auch zu verwenden, für am Schluss dann auch eine Aussage dann auch zu treffen.
Ja, ich denke, du kannst dann direkt, ganz kurz, Lars, kurze Frage. Ja. Das heißt, du kannst dann jederzeit reagieren, wenn du dann irgendwie merkst, dass deine Ölreinheitsklasse nach oben rausschießt und kannst dann sagen, okay, jetzt ziehe ich mir direkt eine Ölprobe und schicke die ins Labor. Ne?
Wäre natürlich auch möglich. Ich sage jetzt, in der Richtung ist es jetzt so, gerade bei großen Anlagen auch, zum Beispiel, wenn jetzt auch ein Verbraucher nur, ich sag mal, einmal pro Schicht dann auch gefahren wird und gerade über diesen Verbraucher dann sehr, sehr viel Schmutz auch wieder in den Tank auch mit zurückgebracht wird, kannst du das dann wirklich nur mit so einer Langzeitanalyse, kannst du das nur feststellen, weil es ist ja nicht dann unbedingt gesagt, dass du genau in dem Moment, wenn jetzt diese Zusatzfunktion gefahren wird, die dir extrem viel Schmutz ins System auch mit reinbringt, dass du genau in diesem Moment die Ölprobe dann auch nimmst. Das ist dann wirklich nur möglich mit dem CML4, mit einer Langzeitauswertung dann auch der Anlage.
Ich finde es ganz spannend, das Thema Langzeitauswertung. Ich meine, es ist ja schon gut, wenn die Kunden einmal im Jahr eine Ölprobe ziehen. Ne? Dann sehe ich genauso wie du, Christian, dass man einmal so sagt, einmal im Jahr muss eigentlich sein, dass du den Grundzustand des Öles, dass du den einfach mal bewertet bekommst. Ne? Sag mal, ja. Wie sehen die Additive aus? Wie sieht die Verunreinigung aus? Hast du irgendwelche Verschleißpartikel etc. und Co.? Das finde ich schon wichtig. Aber dann gehe ich tatsächlich einen Schritt weiter bei Produktionsanlagen oder Produktionsmaschinen. Ich bin ja sehr stark im Industriebereich unterwegs. Ich sag mal, bei Anlagen, die, sag mal, ständig laufen müssen, weil sie halt in drei Schichten laufen, teilweise samstags, sonntags noch mit, da gehe ich sogar so weit, dass du eigentlich verpflichtend einmal im Monat mit dem CML4 dahin musst. Weil das Problem ist einfach so ein Pumpenschaden, den kannst du ja relativ früh detektieren, wenn du regelmäßig die Ölprobe ziehst mit dem CML4. Ne? Das heißt, du siehst, hier läuft zum Beispiel die Reinheitsklasse immer wieder weiter weg, immer eine Klasse höher, eine Klasse höher, eine Klasse höher. Ja, irgendwann musst du mal sagen, okay, es gibt ja einen Grund dafür, dass das passiert. Und spätestens dann kann man nochmal sagen, jetzt schicke ich eine Ölprobe ins Labor. Ne? Ich habe das jetzt 4 Monate gemacht, die steigt stetig an. Meine Feuchte geht vielleicht noch mit hoch. Ne? Ich schicke eine Probe ins Labor und der sagt mir dann Eisen, Kupfer, Bronze. Da gibt's ja relativ wenig Komponenten, wo du dann, okay, da könnte vielleicht die Pumpe mal kommen. Ne? Und sag mal, dann sage ich den Kunden, überleg zumindest mal, wenn es die Pumpe denn sein könnte, was habt ihr denn für eine Lieferzeit für die Pumpe oder habt ihr überhaupt eine da, wenn das Ding hinsteht, ne? Wenn ihr noch gar nicht wisst, was da kaputt ist, dann guckt mal zumindest die ganz wichtigen Komponenten an, ob ihr da eine Lösung habt. Und das kannst du meines Erachtens, kannst du zwar auch monatlich eine Probe wegschicken, aber dann kommt es ja wieder. Dann sagen, ja, kostet ja auch wieder Geld und Zeit, dann gehe ich mit so einem CML4 hin und dann mache ich das einfach. Finde ich ganz geschickt eigentlich.
Ja, auch bei einem großen Maschinenpark macht das CML4 auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job. So, der Techniker wird losgeschickt an die Anlagen dann auch, der macht dann an der Schicht, macht das seine Messungen und dann direkt darauf festgestellt, okay, ist eine zusätzliche Abreinigung notwendig, ja oder nein, haben wir vielleicht, wie du es gesagt hast, Ausreißer mit dabei, können wir anhand der historischen Messungen jetzt feststellen, wir haben jetzt hier einen Trend in die eine Richtung oder in die negative Richtung, dann auch kann hier was passieren in der nahen Zukunft dann auch und sobald ein Pumpenschaden auch durch die Messung mit dem CML4 verhindert werden kann, die dann eine längere Ausfallzeit in der Maschine dann auch bedeuten kann, ich sage, dann ist das Gerät, dann sind die Kosten direkt auch wieder raus. Und ich denke mal, so siehst du das ganze Thema auch, Lars.
Ja. Du kannst ja, oder man kann ja über die Software, die ihr anbietet, diese, wie heißt sie?
CMP View,
genau richtig. Da kann man die Daten ja sozusagen auch einspielen und eigene Berichte erstellen. Oder wie war das nochmal? Das hab ich noch nicht selber durchgeführt, ich habe es vergessen.
Okay, ja richtig. Also wie gesagt, gerade wenn wir jetzt zu dem Punkt auch mit Datenauswertung auch kommen, kann man vielleicht auch noch kurz dazu auch mit erwähnen, dass die Daten können neben der Auswertung dann über die Software natürlich dann auch direkt auf dem Gerät dann auch mit ausgewertet werden. Also das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, dass du die Software einsetzt, da bis zu 4000 Tests auf dem Gerät selbst gespeichert werden. Du kannst die Auswertung direkt über den 7 Zoll großen Farbdisplay dann auch vornehmen. Zusätzlich kannst du die Daten dann mit der Software dann mit der CMP-View dann auch auswerten. Hier sage ich auf jeden Fall, das ist wirklich eine tolle Software mit einem sehr modernen und ansprechenden Design, was dir wirklich im Detail die Analyse dann auch der einzelnen Proben dann auch ermöglicht. Und die Bedienung wurde auch sehr, sehr einfach dann auch gehalten von dieser Software. die Prüfberichte, wie du gesagt hast, können individuell auf den Kunden dann auch mit angepasst werden. Also es wird ein Vordruck dann auch oder eine Vorschau dann auch erstellt mit den Werten, die dann enthalten sein sollen in diesem Prüfbericht dann auch. Und der Kunde selbst kann dann auch seine Anschrift, sein Logo und was auch immer dann auch in diesem Prüfbericht auch mit reinschreiben. Vielleicht zum Beispiel dann auch, ich sag mal, auch eine Empfehlung, dass zum Beispiel festgestellt wurde, okay, die Ölreinheitsklasse, die gemessen wurde, die ist zu hoch für die Anwendung, dass man dann dem Kunden dann auch eine Empfehlung aussprechen kann, okay, wir empfehlen Ihnen mit dem Produkt XY eine Abreinigung des Systems auf die Ölreinheitsklasse, keine Ahnung, 16.10.4, 16.10.5, damit dann die langfristige Funktionstüchtigkeit der Hydraulikpumpe oder der Hydraulikkomponente sichergestellt werden kann. So zum Beispiel.
Ich finde es vor allem für, sagen wir mal, sowohl für den Service, also es gibt ja Betriebe, die Service als oder Ölpflege als Service verkaufen, ne? Für die ist es natürlich geschickt, weil sie dann pro Kunde immer einen speziellen Bericht rauslassen können. Aber auch intern finde ich es ganz spannend, wenn jetzt zum Beispiel der Instandhalter sagt, okay, ich habe da 10 Anlagen, ich gehe da jeden Monat alle 2 Monate hin, ne, und trage dann meine Anlagennummer, meine Maschinennummer ein. Der kann ja dann am Ende des Jahres im Prinzip für seinen Vorgesetzten wiederum auch mal einen Bericht erstellen und sagen, guck mal, das haben wir das ganze Jahr gemacht. So hat sich die Ölqualität entwickelt, ne, dass der mal ein Stück Papier auf dem Tisch hat oder das Ding halt per Printscreen oder eben das einfach mal in der Software zeigt. Das finde ich schon cool, ne? Gerade wenn du den Koffer dann nicht unbedingt rausziehen willst, sondern einfach die Software aufmachst, finde ich nicht schlecht.
Richtig, genau. Und ich sag, die Auswertungen oder diese Berichte, die können ja zusätzlich auch noch mit einem Maschinenhandbuch auch hinterlegt werden. Ich sag gerade in dem Bereich, Automobilzulieferer, da spielt das auch eine Rolle, dass da auch wirklich noch immer wieder auch gefragt wird, wie sieht es denn auch mit der Verfügbarkeit Ihren Anlagen aus? Wie stellen Sie denn sicher, dass Sie uns die Teile in der gewünschten Zeit dann auch liefern können? Ist gewährleistet die Funktionsfähigkeit der Maschinen? Und hierdurch dann auch, ich sage, durch eine wöchentliche oder durch eine monatliche Analyse mit einem CML4 kann das auch dokumentiert werden, dass wir bei uns im Haus ein Fluid-Management-System auch mit implementiert haben, mit eingeführt haben und können damit dann auch sicherstellen, dass der Endkunde dann auch seine Ware dann auch rechtzeitig erhält und dass die Maschinenführerverfügbarkeit dann auch gewährleistet wird.
Finde ich wahnsinnig spannend, dieses Thema mit dem Fluid-Management-System sozusagen. Das müsste meines Erachtens tatsächlich bei einigen ich denke, bei den großen Automobilisten ist das eh schon drin. Die müssen es auch entsprechend dokumentieren. Aber ich finde, teilweise ist es auch bei den Automobilzulieferern, wäre das von Vorteil, wenn dieses Thema, sage ich mal, ich will nicht sagen, es muss zur Pflicht werden und es muss auch nicht zertifiziert werden, aber es wäre für den einen oder anderen tatsächlich nicht schlecht, wenn der einmal im Jahr einen Nachweis erbringen könnte, wie er denn die Anlagenverfügbarkeit sicherstellt und was er dafür tut. Ne? Ich meine, das Thema Hydrauliköl, das wird ja immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ne? Ja, wir füllen halt nach oder wir wechseln mal die Filter und ja, einmal im Jahr machen wir vielleicht einen Ölwechsel. Ne? Und sonst passiert ja nichts. Die Frage ist ja, muss es denn immer gleich knallen, damit man anfängt, darüber nachzudenken? Man könnte ja auch mal proaktiv sich Gedanken machen, einfach, es kann ja für jeder Betrieb, kann ja für sich selber entscheiden, ich fahre die volle Schiene oder ich mache ein Low-Budget-Paket, aber irgendwas tun, sage ich mal, sollten sie vielleicht schon manchmal. Ne? Wenn ich da so manchmal rauskomme zum Kunden und sehe, was da für Ölqualitäten drin sind, die sagen immer, ja, das läuft ja schon seit 10 Jahren so. Frage ich, wie lange es noch läuft, ne? Das ist die Frage. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, Christian, ich frage mich da immer, was könnte der Kunde denn am besten brauchen? Also wir müssen ja auch mal über die Kosten sprechen. Ich sage jetzt keine Preise, das können die Kunden dann gerne anfragen, bei wem auch immer. Aber es gibt ja den, sag mal, das CML4, ne, als reines Messgerät. Dann, wenn du verschmutztes Öl hast, dann gibt's ja die nächste Stufe, dann brauchst du irgendwie mal vielleicht ein Nebenstromfilteraggregat. Dann gibt's ja Nebenstromfilteraggregate mit Partikelzähler. Und dann gibt es ja auch noch Sensoren, die du sozusagen inline einbinden kannst. Ich tue mir manchmal ein bisschen schwer, weil jedes einzelne Produkt ja schon auch Geld kostet. Ne? Also ich war anfangs immer der Meinung, bevor ich mir ein CML4 kaufe, da kaufe ich mir doch lieber eine Nebenstromfilteranlage mit einem Partikelzähler dran. Dann habe ich doch 2 Lösungen sozusagen für ein Problem. Ich habe die Anzahl der Partikel gemäß ISO 4406 und ich kann gleichzeitig neben Strom filtern. Wie siehst du das Thema?
Das kommt immer auf den Kunden auf. Wenn du in einem Maschinenpark jetzt 10 Maschinen stehen hast, die alle das gleiche Öl da auch verwenden, dann würde ich sagen, bist du wirklich mit einem Nebenstromaggregat, das einen integrierten Partikelmonitor hat, bist du besser aufgestellt. Wenn du einen großen Maschinenpark hast, mit Maschinen, die verschiedene Öle auch verwenden, bist du mit einem CML4 wesentlich besser auch mit aufgestellt. Das CML4 jetzt in der Hinsicht, der lässt sich sehr, sehr einfach spülen und das verhindert dann auch die Vermischung dann auch von Ölen. Und das ist natürlich auch eine Hydraulik. Vermischung von Fluiden ist auch immer ein Riesenthema. Mit einem mobilen Nebenstromaggregat, das ein Ölmonitor auch mit verbaut hat, hast du immer dann auch noch Restöle in den Ölleitungen, in deinem Filtertopf, in deinem Filtergehäuse auch mit drin, in dem Filterelement. Und wenn man dort nicht aufpasst, hast du ganz, ganz schnell Vermischung von Ölen dann auch in den Anlagen mit dabei, was dir auch kurzfristig große Probleme bereiten kann. Wie gesagt, es ist daher auf jeden Fall immer ausschlaggebend, für welchen Einsatzzweck, für welchen Maschinenpark benötigt der Kunde dann auch eine Lösung. Und ich richte mich immer da auch nach den Gegebenheiten dann auch des Kunden dann auch mit aus. Dann auch. Wie gesagt, bei MP, wir haben auch diese Möglichkeit mit den Ölstiftsgeräten, mit den integrierten Partikelmonitoren. Deshalb ist es immer wichtig, die beste Möglichkeit, die beste Lösung dann auch für den Kunden dann auch zu finden.
Ja, letztendlich muss der Kunde ja dann mit dem System klarkommen, ne? Also egal, was er macht, ich bin immer dafür, dass man halt irgendwas tut, ne? Egal, richtig, welchen Umfang das dann annimmt, aber irgendwas sollte man mal tun, bevor man einfach dazuschaut und guckt, ja, wird schon funktionieren. Das ist meistens die schlechte.
Richtig, genau. Ich sag, du bist auch mit einem CML4 wesentlich, wenn man eine wöchentliche Überprüfung der Maschine auch anstrebt, bist du auch einfach schneller. Weil der, ich sag mal, der Testvorgang, die Analyse, man kann selber einstellen, wie lange die auch dauert, aber ich sage auch mal 2 bis 3 Minuten pro Maschine dann auch. Und wenn du 50 Maschinen dann auch prüfen musst in einer Schicht, das schaffst du nur mit einem CML4 dann auch. Vor allen Dingen auch in der Hinsicht, wenn du halt verschiedene Öle dann auch in die Maschinen dann fährst. Das ist wirklich dann nur mit einem CML4 dann auch möglich. Und auch in der Hinsicht dann auch, dass die Daten dann sofort auch abgespeichert werden, auch im System mit der CMP-View dann auch alles kompatibel ist, macht es in der Hinsicht dann auch, wenn es schnell gehen soll, mit verschiedenen Ölen wesentlich einfacher.
Da habe ich eine Zwischenfrage. Wenn du sagst, verschiedene Öle, verschiedene Medien, welche Medien, welche Öle kann man mit dem CML eigentlich dann analysieren? Kann man da alle, also Hydrauliköle, klar, aber auch Mineralöle oder Getriebeöle, kann man das auch damit analysieren?
Es sind alle Öle bis zu einer Viskosität von 400 Centistocks können analysiert werden. Wir haben auch die Möglichkeit, das ist jetzt leider bei dem CML4 ist nicht möglich. Es gibt ein Messgerät bei uns im Haus, damit sind sogar auch dann, ich sage auch die Fluide aus der Luftfahrt, wären damit dann auch möglich, dass man die auch analysiert. Also ich sage, für alle Anwendungen haben wir ein passendes Produkt dann auch in unserem Portfolio.
Ich finde das Thema mit der repräsentativen Probenentnahme und auch mit dem Verschleppen von Hydraulikflüssigkeiten finde ich wahnsinnig spannend, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen. Das nehmen wir vielleicht mal in einen extra Podcast, weil da wird auch viel falsch gemacht aufgrund Unwissenheit. Ne? Also ich habe da tatsächlich heute Morgen mit einem Kunden gesprochen, der hat gesagt, dass sein Mitarbeiter an 6, 7 verschiedenen Hydrauliken mit ein und demselben Probeentnahme Gerät, nenne ich es jetzt mal, ich will es mal noch nicht sagen, was das war, aber es war ein Gerät, die Öle entnommen hat. Ne? Und der hat wirklich vom Tank 1 bis in Tank 7 komplett einmal das ganze Öl komplett verschleppt, inklusive Verschmutzung. Und der Endeffekt war nachher, dass die Proben, die zur Ölprobe gegangen sind, die waren nicht mehr repräsentativ. Also der hat dort völlig falsche Ergebnisse gekriegt. Das Erste, was der Ölcheck dann in dem Fall gesagt hat, war, wir haben eine Ölvermischung. Ja. Obwohl im Tank war schon das richtige Öl, aber im Probengefäß halt nicht mehr. Ne? Finde ich wahnsinnig spannend, aber das ist, wie gesagt, ich möchte den Rahmen da jetzt nicht sprengen.
Ja, auf jeden Fall ein kritisches Thema, ja. Ölvermischung.
Wenn wir mal, sag ich mal, in die nächsten Monate blicken, es passiert ja viel in dem Bereich Condition Monitoring und Fluid Management. Du hast gesagt, es gibt ja auch schon so einen gewissen Trend, ne? Also ich stelle auch gerade fest, dass das Thema oder zumindest das Interesse an dem Thema steigt. Wie siehst du da in die Zukunft? Was kommt da noch auf uns zu? Gibt es da noch irgendwelche bahnbrechenden Produkte, auf die wir schon lange gewartet haben? Vielleicht auch von MP-Filtri oder von anderen Herstellern?
In der Hydraulik oder der Filtertechnik bahnbrechende Entwicklung, glaube ich, kann man da nicht mehr erwarten. Das ist, ja, also, aber nicht mehr, auf jeden Fall nicht mehr erwarten. Von unserer Seite her jetzt, was zu erwarten ist, dass im Condition Monitoring, dass ein neuer Sensor oder ein Partikelmonitor jetzt Ende des Jahres vorgestellt wird, ein sehr spannendes Produkt für mobile und stationäre Applikationen. Das kann ich mitteilen, dass da was am Kommen ist. Ansonsten in diesem Bereich auch, ja, wir versuchen natürlich auch unsere Produkte ständig zu optimieren. Und in dem Bereich wird natürlich auch für die Fluid Management Geräte wird es eine Überarbeitung auch bald geben.
Ja, okay, spannend. Wenn ich da kurz ergänzen darf, ich war gestern auf einem Fachforum Hydraulik an der Universität. Da war unter anderem ein Vortrag von einem Ölhersteller. Name lasse ich jetzt mal weg an der Stelle. Die hatten vor einigen Jahren, das fand ich dann super spannend, haben die eine Aufstellung gemacht, was für Sensoren und was für Messgeräte es im Bereich des Condition Monitoring gibt. Der hat die dann so runtergeschrieben, ne, von den ganzen Herstellern, war eine Präsentationsfolie, hat die dann so runtergeschrieben, waren dann alle namhaften dabei, Argo, Hytus, MP-Filtri, Hydak und so. Ne. Also der hat sich da wirklich Mühe gemacht und hat das ganze Netz durchforstet, was es da für Hersteller gibt und für Produkte. Und das Lustige, was ich dann fand, ich will jetzt nicht übertreiben, ich glaube 50% der Sensoren, die der da draufgeschrieben hatte, gab es schon gar nicht mehr. Also entweder wurden die überholt, oder sie wurden aufgrund der Ukraine-Corona-Thematik aus dem Programm genommen oder so. Da war ganz spannend. Ich habe den dann daraufhin angesprochen und gesagt, wie alt ist die Folie da? Wann haben sie das gemacht? Ja, so 2, 2,5 Jahre ungefähr. Ne? Da müssen sie mal überarbeiten. Da gibt es wesentliche Änderungen bei einigen Herstellern und einige Sensoren gibt es so gar nicht mehr. Ne? Fand ich dann ganz spannend, dass tatsächlich die Ölhersteller jetzt auch sagen, wir werden da gefragt. Ne? Ist ja auch gut, dass sie das machen. Wir werden da gefragt, was das Thema angeht. Wir müssen da vielleicht auch mal einen Schritt in die Zukunft denken und sagen, jo, vielleicht müssen wir das als Service mit anbieten oder vielleicht nehmen wir da einfach ein Produktportfolio an Sensorik vielleicht mit auf und bieten das unseren Kunden auch mit an.
Du stehst da mit dem Thema Fluid Management in direkter Konkurrenz mit den Ölherstellern. Die Ölhersteller, die wollen mir Öl verkaufen. Und wenn du in einem Betrieb jetzt ein Fluid Management System dann auch anwendest, dann reduzierst du natürlich ja auch den Ölverbrauch jedes Jahr. Und das wirkt sich natürlich ja direkt auch auf die Umsatzzahlen eines Ölherstellers oder Hydrauliköl-Anbieters natürlich auch mit aus. Ja, klar. Und in dem Bereich denke ich mal, dass auch die Ölhersteller sich in dem Bereich dann auch natürlich versuchen, diese Produkte dann auch an ihre Kunden dann auch zu verbringen, bevor es jemand anderes dann auch macht. Das ist so meine Einschätzung aktuell.
Ja. Ja, ich habe nicht den kompletten Marktüberblick von den Ölherstellern, da gibt es ja schon eine Menge, aber ich habe jetzt namentlich sind mir drei bekannt, die sich wirklich aktiv um das Thema kümmern. Einer hier bei uns in der Region bietet tatsächlich den Kunden auch schon eine Filtration an. Also der sagt, komm, 6.000 Liter Öl, die wechseln wir nicht einfach mal so. Wir gucken uns die Laborergebnisse an und dann entscheiden wir, ob wir filtern oder einen Wechsel machen. Das finde ich an der Stelle schon gut, weil 6.000 Liter Öl, die kosten schon noch ein paar tausend Euro Geld.
Ja, und vor allen Dingen schau auch mal Richtung der Umweltbelastung, auch mal 6.000 Öl, das ist schon eine Menge auch. Und wenn du das nicht nur in einem Betrieb, sondern ich sag mal in Deutschland in 100 Betrieben auch, ja, ich sag mal, die Standzeit von einem Öl verlängern kannst, um das Doppelte oder Dreifache auch, was das am Schluss die Einwirkung oder der Einfluss auf die Umweltbelastung auch, das ist enorm, das ist wirklich enorm.
Das ist ja auch ein Riesenthema, was Nachhaltigkeit dann angeht, ne? Ganz klar. Ne? Richtig, was ja heute in der heutigen Zeit auch ganz, ganz wichtig ist, auf jeden Fall.
Ja, zum einen das Thema Nachhaltigkeit, klar. Ich glaube, der Ölcheck hat einen neuen Rechner rausgegeben, so einen CO2-Rechner nennt er den. Dass ein Liter Öl, also wenn man ihn wechselt, 3,67 Kilogramm CO2 ausstößt. Also da ist dann mit berücksichtigt An- und Abfahrt für einen Ölwechsel letztendlich, dann die Produktion des Frischöls und die Entsorgung des Altöls. Ne? Wenn man sich das mal vorstellt, 3,7 Kilo CO2 pro Liter bei 1000 Litern, dann hast du 3,5 Tonnen CO2 eingespart, wenn du den Ölwechsel nicht durchführst und die Ölstandzeit sozusagen durch eine Filtration zum Beispiel verlängerst. Finde ich schon also 1000 Liter ist ja jetzt nicht wahnsinnig viel. Wenn du an einen Produktionsbetrieb denkst, der im Jahr 10, 15, 20.000 Liter braucht, dann kommt schon was zusammen, ne? Kann man schon was machen.
Definitiv, ja.
Ja. Gibt es denn da dieses Jahr noch irgendwelche Messen, irgendwelche Veranstaltungen, Christian, die du zu dem Thema, sage ich mal, Fluid Management, Condition Monitoring empfehlen kannst?
Nicht speziell zu diesem Thema.
Nicht speziell. Ich habe eine auf dem Schirm, das ist die Loop Expo in Düsseldorf. Nee, wo ist die? Essen, glaube ich. Wobei, da sind auch viele Ölhersteller vertreten.
Ich weiß nur, ich glaube, da stellst du ja auch aus, das ist ja nochmal dann die Instand in Stuttgart, da geht es ja auch um das Thema dann Instandhaltung und ja, ich sag mal Fluid Management, Condition Monitoring ist meiner Meinung nach auch auf diesen Messen auch immer ein Thema, um das es da auch geht.
Ja, oder? Genau, richtig, die ist im Oktober. Aber eigentlich hat die relativ wenig mit Fluid Management, Condition Monitoring zu tun. Da sind zwar so ein, zwei Filterhersteller, glaube ich, auch vertreten mit, die auch so ein bisschen Condition Monitoring machen. Aber da waren wir tatsächlich letztes Jahr das erste Mal rein mit Fluid Management und Condition Monitoring. Wir hatten sonst fast nichts dabei und war dann schon interessant, die Reaktion der Kunden zu sehen, auch zu sehen, dass es sowohl Firmen gibt, die ganz viel in dem Bereich tun, als auch Firmen gibt, die sagen, was ist das, was muss ich da machen, habe ich noch nie von gehört. Das ist schon spannend, so die Range der Kenntnis in dem Bereich war schon groß, was dann leider tatsächlich sehr erschreckend war, kann man ja so sagen, die Wirtschaft hat sich ja jetzt das letzte halbe Jahr, das letzte Dreivierteljahr schon nochmal gewandelt, gerade auch im Automobilzuliefererbereich. Die haben natürlich mit rückläufigen Aufträgen zu kämpfen und fast alle Interessenten oder Kunden, die sich irgendwas anschaffen wollten von Fluid Management oder Condition Monitoring, haben komplett zurückgezogen. Finde ich wahnsinnig drastisch, die Maßnahme, weil das sind Beträge, die, sag ich mal, sich solche Betriebe eigentlich leisten können, ne, zum einen. Und zum anderen, einfach nichts zu tun, ist meines Erachtens in der aktuellen Situation das Schlechteste, was du tun kannst. Ne? Also da war ein Kunde dabei, der hätte eigentlich einen Ölwechsel durchführen sollen an weit über 50 Anlagen. Da ging es um 20.000, 30.000 Euro. Und da stand dann zur Diskussion, kauft man eine Nebenstromfilteranlage oder wechselt man das Öl für 30.000 Euro. Ne? Und die Finanzabteilung hat dann gesagt, wir machen einfach gar nichts. Also weder ein Ölwechsel noch eine Filtration. Und das ist natürlich dann, wo ich sage, aus technischer Sicht mit das Schlechteste, was du sicherlich tun kannst, aus kaufmännischer Sicht, aus Finanzabteilungssicht, kann ich das natürlich nachvollziehen. Ne? Aber das war dann schon spannend, was da innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr passiert, ne, dass die alle sagen erst, yo, jubel, jauchzend, wir wollen was haben, ne, wir wollen investieren und ein halbes Jahr später sagen sie, wir können nicht, wir dürfen nicht. Ne? Schon spannend.
Ja, die aktuelle Lage halt einfach auch. Man muss überall ganz bisschen im Gürtel herrschen. Und dieses Ansicht nach ist gerade in dem Bereich. Erstens, man kann Geld einsparen über einen längeren Zeitraum auch hinweg. Und es ist aus meiner Sicht auch, man spart am falschen Ende in diesem Bereich. Das auf jeden Fall.
Christian, trifft man dich dieses Jahr noch irgendwo auf irgendwelchen Messen, wenn jetzt einer da ist und sagt, boah, den Christian muss ich unbedingt kennenlernen, mit dem will ich unbedingt sprechen, sieht man dich auf der Messe oder wenn da jemand ist, natürlich ganz klar, wir verlinken in unseren Shownotes natürlich MP Filtri und wenn jemand Interesse hat, dann kann er dich auch direkt kontaktieren über MP Filtri, aber wenn er natürlich sagt, nee, ich möchte ihn persönlich sehen, trifft man dich irgendwo oder ist da im Moment, dieses Jahr ist nicht ganz so viel an Messen noch, glaube ich.
Ja, dieses Jahr ist es überschaubar auf jeden Fall. Zu Gast bin ich nächsten Monat auf der IFAT in München. Da werde ich 3 Tage vor Ort sein, aber nur als Besucher. Und was man auch noch ankündigen kann, ist, dass, ich meine, es ist im Oktober oder November, ist in Italien, in Bologna, ist die EIMA.
Die EIMA
ist im November. Genau, die EIMA. Das ist auch okay. Die italienische Agritechniker. Und eventuell steht noch nicht hundertprozentig fest, werde ich da auch dann vor Ort sein, 1-2 Tage in Italien. Und klar, natürlich, wenn Interessenten da gerne ein persönliches Gespräch auch wünschen, bin ich dazu sehr, sehr gerne dann auch offen. Und nächstes Jahr dann natürlich die Bauma und die Agritechniker, das sind dann wieder die Leitmessen und die großen Messen dann auch für uns das MP-Filtering.
Super. Lars, wir sind, glaube ich, ziemlich durch dann, oder?
Ja, ich habe keine weiteren Fragen oder Anmerkungen, sagen wir es mal so. Ich bin natürlich gerade am Überlegen, ob ich auf die EMA mal gehe. Ich war da noch nie und Italien ist ja eh so, ne? Gehe ich immer gern hin. Von dem her, vielleicht muss ich da mal hingehen.
Mach das. Also ich schaffe dieses Jahr. Nee, also es lohnt sich tatsächlich. Ich war jetzt schon zweimal dort. Dieses Jahr schaffe ich es leider nicht, weil ich mich mit meinen anderen Themen dann auseinandersetzen muss. Und das ist gerade im gleichen Zeitraum. Und deswegen klappt es leider nicht. Aber ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
Ja, prima.
Gut. Ja, also ich würde sagen, wir sind soweit durch. Lars, willst du das Outro machen oder soll ich?
Du kannst gerne das Outro machen. Du hast das Intro auch gemacht.
Okay. Ja, also dann, liebe Zuhörer, dann verabschieden wir uns hier mit unserem dritten Podcast. Vielen Dank an den Christian Presser für den Besuch und die ausführlichen Informationen zu dem ganzen Thema Fluid Management, Condition Monitoring. Und wenn ihr mehr über unseren Podcast erfahren wollt oder über uns erfahren wollt, dann besucht uns auf hydrohelden.tech oder auch auf unseren Webseiten löse.de beziehungsweise schumacher-tech.de. Lasst uns gerne ein Like da. Wir freuen uns über jede Bewertung und über Anmerkungen und über Themen, die euch interessieren. Und damit würde ich mich verabschieden. Vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank.